Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Der Startschuss ist überpünktlich erfolgt, schon einen Tag früher als geplant. Am zweiten Weihnachtstag haben die Corona-Impfungen begonnen. Das erste Fazit fällt vielerorts positiv aus, dazu gleich eine Reportage aus Rheinland-Pfalz. Es ergeben sich aber auch praktische Fragen und Unsicherheiten für Senioren, die nicht im Pflegeheim wohnen und somit eigenständiger sein müssen bei der Beschaffung des Impfstoffs, bei der Terminvergabe und Wahrnehmung. Was das praktisch bedeutet, das besprechen wir gleich am Beispiel Sachsen. Und am Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigen wir gleich, wie sich Debatten über den politischen Umgang mit der Pandemie verändern und welche Konsequenzen das bei der Pandemie-Eindämmung haben könnte, zum Beispiel mehr Einfluss des Parlaments. Selten zuvor, vielleicht sogar noch nie, wurde mit einem vermeintlich simplen Pieksen so viel Hoffnung verbunden. Am Wochenende war es soweit, die ersten Corona-Impfungen in Deutschland wurden verabreicht und auch wenn laut Umfragen noch viele Menschen zögern, sich impfen zu lassen, waren die Reaktionen bei denjenigen, die zu Beginn an der Reihe waren, fast durchweg positiv. In erster Linie waren das ja Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen. In einem davon hat in Rheinland-Pfalz Anke Petermann Eindrücke gesammelt.
So, desinfiziert haben wir ja. Lassen Sie den Arm ganz durchhängen, ja?
Astrid Weber, Ärztin vom mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes, zückt die Spritze. Lieselotte Ziegler hat den Oberarm freigemacht. Sie wohnt im Koblenzer Alten- und Pflegeheim Maria zum Siege. Koblenz ist eine der ersten von 11 besonders Corona-betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz, in der eines der 20 mobilen Impfteams unterwegs ist.
So, jetzt gibt's einen Pieks. Bitte nicht erschrecken. So, jetzt kannst du ein bisschen drücken.
Lakonisch gelassen quittiert Heimbewohnerin Ziegler die Vorwarnungen der Ärztin. So schnell ist die 91-Jährige nicht aus der Fassung zu bringen. Weder durch die Spritze noch durch das Promi-Aufgebot von rheinland-pfälzischen Spitzenpolitikerinnen, die den Impfstart begleiten.
Ich habe da keine Bedenken.
Nee. Schön, dass Sie das machen.
Wenn so viel gemacht, dann lasse ich das auch noch machen. Was soll's?
Ja, das ist aber schön, dass Sie es machen, weil Sie sind so ein bisschen Vorbild, ne, für die Leute.
Loben die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer und ihre Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtentäler, beide von der SPD. Als Akt der Solidarität sieht die Ministerpräsidentin die Impfbereitschaft.
Schlicht und ergreifend, weil wir dann vor allem die Menschen entlasten, die im Moment die Kranken zu versorgen haben, die rund um die Uhr eben arbeiten.
Und das gelingt, so hofft die Mainzer Regierungschefin, indem man zuerst die Gruppe impft, die am stärksten gefährdet ist, schwere oder sogar tödliche Krankheitsverläufe zu erleiden. Wobei die Hochbetagten, die zusammen in Heimen wohnten, ein noch höheres Ansteckungsrisiko hätten als die zu Hause Lebenden. Norbert Paul, Professor für Medizinethik an der Uni Mainz, hatte schon vor Impfstart klargestellt:
Die über 80-Jährigen zu Hause haben keine Nachteile, sondern die sind selbstverständlich im Blick. Sie können sich vorstellen, dass man das auch über Rentenkassen und Krankenversicherungen rausbekommt, wo diese Menschen sich aufhalten und die werden adressiert. Man wird natürlich sehen, dass man in dieser ersten Impfgruppe, wo ja die über 80-Jährigen drin sind, die auch möglichst schnell bedient.
Im neuen Jahr sollen sie in die Impfzentren eingeladen werden mit Terminvergabe. Im Koblenzer Alten- und Pflegeheim Maria zum Siege lobt die Ärztin Astrid Weber die von der Ständigen Impfkommission festgelegte Vorrangstellung für Hochaltrige und Pflegebedürftige.
Über diese Priorisierung werden wir zwar die Pandemie jetzt nicht so schnell wegbekommen, aber die Hauptrisikogruppe Todeszahlen, die werden wir damit kriegen.
Die Krankenhäuser sind natürlich im Moment sehr stark belastet, deshalb ist es genau richtig.
Stimmt Malu Dreyer zu. Nur Sekunden hat es gedauert, bis Heimbewohnerin Lieselotte Ziegler die 0,3 Milliliter Dosis Serum verabreicht bekommen hat. Die Ärztin klebt ihr ein Pflaster auf den Arm.
So, das war's schon.
Das war's schon.
Das war's schon.
Wie hat sich's denn angefühlt, Frau Ziegler? War das okay?
Er fragt, wie sie's angefühlt hat, die Spritze.
Ich habe gedacht, da kommt doch was dabei, ja nichts. Ich hatte mir das anders vorgestellt.
Ja, ne? Die Ärztin sagt 0,3 Milli.
Oder ich habe bei mir extra wenig.
Nein, an Frau Ziegler sei nicht gespart worden, versichert Sabine Künnet, die Apothekerin im DRK-Team. Sie bereitet die Impfdosen aus dem aufgetauten Wirkstoff unter aseptischen, also keimfreien Bedingungen fürs Spritzen zu.
Ich lasse mich auch impfen. Ja, ich muss ja auch mit gutem Beispiel vorangehen,
sagt Heimleiterin Jutta Kettermann. 8 Bewohner und 3 Mitarbeiter sind derzeit wegen Corona-Verdachts oder Infektionen in Quarantäne. Über einen längeren Zeitraum hinweg verzeichnete das Heim trotz der Einschränkungen für Besuche immer wieder Ansteckungsfälle. Deshalb lässt sich zum Auftakt nur ein Drittel der Bewohnerschaft impfen. Beim Personal ist die Quote höher, sagt Ministerpräsidentin Dreyer.
Auch diejenigen, die schon erkrankt waren, können sich ohne weiteres impfen lassen. Aber es ist natürlich selbstverständlich immer eine Entscheidung dann auch der Persönlichkeiten. Und sie haben sich jetzt mehrheitlich entschieden, die schon betroffen waren von Corona, sich nicht impfen zu lassen.
Heimleiterin Jutta Kettermann erhofft sich vom Impfstart für 36 Bewohner und 25 Pflegekräfte,
dass wir mal wieder Normalität in die Einrichtung bringen. Ja.
Sodass die Besuchsregelungen wieder gelockert werden können. Irgendwann. Heimbewohnerin Lieselotte Ziegler erhofft sich von der Impfung, ihren 92. Geburtstag feiern zu können, hatte sie mit trockenem Humor verkündet.
Testament habe ich gemacht, aber ich möchte noch ein bisschen leben, ein bisschen die Schwestern ärgern hier.
Noch ein bisschen leben und die Schwestern im Heim ärgern, dafür findet die Seniorin, lohnen sich die beiden Piekser.
Erste Corona-Impfungen an diesem Wochenende in Rheinland-Pfalz. Anke Petermann hat Eindrücke gesammelt. Senioren, konkret Menschen über 80, genießen bei den ja jetzt begonnenen Corona-Impfungen mit die höchste Priorität. Das sind oft Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, aber eben nicht nur. Nicht wenige wohnen ja weiterhin in ihrer angestammten Wohnung und sie müssen damit in aller Regel eines der Impfzentren aufsuchen. Was aber oft einige logistische Herausforderungen bedeutet. Schauen wir uns die Lage in Sachsen mal an. Der Freistaat ist ja weiterhin einer der großen Corona-Hotspots in Deutschland. Alexandra Gerlach beobachtet die Situation dort für uns. Frau Gerlach, zunächst einmal der Rückblick auf das Wochenende. Wie verlief der Impfstart in Sachsen?
Ja, man kann sagen, absolut reibungslos. Am Samstag waren knapp 10.000 Impfdosen in Sachsen unter Polizeischutz in das vorgesehene Zentrallager gebracht worden. Impfauftakt mit den mobilen Impfteams war dann gestern an 3 Orten in Sachsen. Zum einen in Radeberg, zum zweiten ins nahe Zwickau und dann noch im Klinikum Chemnitz. In 2 Pflegeheimen wurde geimpft und eben im Klinikum. 182 Dosen wurden insgesamt verimpft und die erste, die in den, man kann fast sagen, Genuss dieser Impfung kam, war eine 85-jährige Rentnerin in einem Pflegeheim nahe Zwickau. Also alles ohne Pannen, anders als in Oberfranken oder Schwaben, wo ja zeitweilig das Impfen verzögert war im Freistaat Bayern, weil es die Kühlung, das konnte nicht mehr so ganz genau nachvollzogen werden, ob die Kühlkette bei dem Impfstoff eingehalten worden war. Zu solchen Komplikationen kam es in Sachsen nicht. Jetzt haben Sie aber eben schon die Impfzentren angesprochen, die ja hier eingerichtet werden in Sachsen. Sachsen wird insgesamt 13 Impfzentren haben, die ab Mitte Januar ungefähr, ganz genau kann man es noch nicht sagen, in allen 10 Landkreisen und den 3 kreisfreien Städten eingerichtet und in Betrieb gehen sollen. Wie das nun genau laufen soll, hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. Der ist ja im Moment noch recht knapp. Wenn das dann mal alles läuft, können maximal 13.000 Menschen pro Tag in Sachsen geimpft werden. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie können diejenigen informiert werden, die hochbetagt und allein in ihren Wohnungen leben, kein Internet haben, vielleicht auch keine Zeitung mehr lesen. Hier sagt das Ministerium in Dresden, dass sie noch nicht so einen ganz genauen Plan haben, wie es laufen kann. Aber geplant ist eine breit angelegte Infokampagne auf allen Kanälen, sagt die Ministeriumssprecherin Juliane Morgenroth. Details sollen in den nächsten Tagen abgeklärt werden, aber man habe sich jetzt erstmal auf den Impfbeginn konzentriert. Und Sachsens Sozialministerin Petra Köpping von der SPD, die hatte gestern zum Impfstart nochmals betont, dass keiner vergessen werde, der sich impfen lassen möchte. Und dies hat sie, wir können ja mal reinhören, dies hat sie gestern in Zwickau gesagt.
Es braucht niemand Angst haben, dass er dort vergessen wird. Trotzdem plädiere ich immer dafür, melden Sie sich, wenn Sie in die erste Kategorie gehören. Die meisten haben Kinder, haben Verwandte, Freunde, Pflegedienste, dass wir also dort ganz schnell vor allem die besonders gefährdeten Menschen impfen können.
Das wird also eine ganz große Gemeinschaftsanstrengung werden, alle, die sich impfen lassen möchten, auch zur Impfung zu bringen. Und hier gibt es eine interessante neue Umfrage zur Impffreudigkeit der Sachsen, die ist nämlich noch ausbaufähig. Einer neuen Umfrage des Erfurter INSA-Institutes zufolge sind derzeit 59% der Sächsinnen und Sachsen bereit, sich impfen zu lassen. Das liegt noch um einiges unter dem Bundesdurchschnitt, denn bundesweit wollen sich 2/3 der Menschen impfen lassen. Viele Sächsinnen und Sachsen wollen lieber noch warten, sagen aber nicht, wie lange. Und jeder 4. Sachse lehnt die Corona-Impfung grundsätzlich ab.
Dann schauen wir dann nochmal auf die Umstände der Seniorinnen und Senioren, die dann eben in eines dieser Impfzentren fahren müssten. Ist es für Sie damit de facto schwieriger? Müssten da beispielsweise eben auch die Angehörigen stärker in die Pflicht genommen werden, sie da zu unterstützen?
Also ich denke, das kann man auf jeden Fall jetzt schon sagen. Das klingt auch überall durch. Auch im Ministerium wurde das heute noch mal so gesagt. Selbst wenn noch nicht ganz klar ist, wie die impfwilligen Älteren letztlich informiert und dann zu den Impfzentren gebracht werden, so wird schon jetzt an die Angehörigen, an die Freunde, an die Nachbarn appelliert, dass man sich gegenseitig unterstützen solle, dass man eben, wenn man ohnehin einen Botengang zu machen hat, einen Einkauf zur Apotheke fährt, zum Arzt, dann vielleicht gleich auch den Nachbarn oder die Nachbarin mit einlädt und dann zum Impfzentrum bringt. Wie das dann genau laufen soll, wird man sicherlich Anfang Januar dann noch erfahren. Schwierig ist die Lage deshalb, weil die Hausärzte ja bislang nicht impfen können, da der empfindliche Impfstoff ja dieses aufwendige Kühlverfahren erfordert und die ambulanten Praxen das derzeit nicht leisten können. Das ist also im Moment noch ein bisschen ungeklärt, da wird man noch einen Moment abwarten müssen. Aber ich bin ganz sicher, es wird natürlich einen großen Appell an die Gemeinschaft geben, dass man sich jetzt gegenseitig unter die Arme greift und jeder an seiner Verantwortung auch gepackt wird. Und es wird gesagt, jeder muss jetzt jeden unterstützen.
Schauen wir noch mal kurz auf die aktuelle Corona-Lage in Sachsen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, vielleicht noch ganz knapp. Das ist ja immer noch einer der Hotspots deutschlandweit gesehen. Und etwas früher hat ja dort der Lockdown, der schärfere, begonnen. Wirkt das denn mittlerweile?
Ja, also dazu gibt es noch keine definitive Bilanz. Ist richtig, der Lockdown wurde ja noch mal deutlich verschärft, auch mit Ausgangssperren während der Nacht. Seit Mitte Dezember ist das so. Aber in den Weihnachtstagen gab es Lockerungen, da war die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Und deshalb kann man heute, und heute ist ja auch Montag, da kann man eh weniger sagen, weil übers Wochenende nicht so viel getestet wird und auch nicht so viele Daten an das Robert-Koch-Institut gemeldet werden. Deshalb weiß man noch nicht, wie sich die Lockerungen über die Weihnachtsfeiertage auswirken werden auf die Statistik. Und dazu gehört auch, dass es am Wochenende, ähnlich wie in Baden-Württemberg im Schwarzwald, einen Ansturm auf Teile der Skigebiete im Erzgebirge gab. Welche Auswirkungen das haben wird auf die Ansteckungsraten, kann man jetzt noch nicht beantworten. Da müssen wir auch noch ein paar Tage warten.
Vielen Dank für diese Information live aus Sachsen. Alexandra Gerlach.
Leben mit dem Virus.
Perspektiven in der Pandemie.
Mit dem Beginn der Impfkampagne steigt ja die Hoffnung, dass im Laufe des kommenden Jahres das altbekannte Leben wieder möglich ist. Es könnte aber noch ein bisschen dauern bis dahin und es wird Maßnahmen brauchen, um mit dem Virus bestmöglich zu leben. In Deutschland heute haben wir in den vergangenen Wochen auf verschiedene Ideen zum Umgang mit der Pandemie geschaut, die über die bekannten Hygieneregeln hinausgehen. Heute wollen wir uns anschauen, wie sich nach dem Willen vieler Akteure in Nordrhein-Westfalen der politische Umgang mit Corona verändern könnte. Moritz Küpper berichtet darüber.
Henning Höhne sitzt in seinem Büro im Düsseldorfer Landtag. Es ist Plenartag. Für den parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion stehen viele Termine und Abstimmungen an. Falls seine Stimme gebraucht wird, steht er auf Abruf bereit. Doch Höhne hat sich jetzt Zeit genommen für ein Thema, das ihn derzeit umtreibt.
Wir haben gesehen, bei der Pandemiebekämpfung gab es durchaus eine gewisse Verschiebung der Achsen von der Legislative hin zur Exekutive.
Sprich, Krisenzeiten sind Regierungszeiten. Vor allem zu Beginn der Pandemie seien schnelle Entscheidungen notwendig gewesen, aber man dürfe die Landesparlamente langfristig nicht von weitreichenden Entscheidungen ausschließen, kritisiert Höhne.
Weil wir alle lernen dazu über diese Pandemie, über das Virus, und das muss auch für unsere demokratischen Institutionen gelten. Als wir im Frühjahr relativ wenig über das Virus wussten, da war es notwendig und richtig, schnell zu handeln. Und das ging über die Exekutive, über die Landesregierung.
Jetzt gelte es, umzudenken, so Höhne.
Raus aus dem Hauruck und rein in die Verfahren, die wir uns ja über viele Jahre und Jahrzehnte erarbeitet haben, die es möglich machen, beteiligte Gruppen auch anzuhören in Parlamentsverfahren, die in öffentlicher Parlamentsdebatte auch zeigen, dass wir um die beste Lösung ringen. Also wir müssen von dem Frühjahr sehr schnell wenig Wissen jetzt anders damit umgehen, mit mehr Wissen und mit einer anderen rechtlichen Grundlage auch.
In NRW ist die FDP Teil der Regierung. Höhne als parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion hat zuletzt zwar immer wieder dafür gesorgt, dass die Regierungsmehrheit steht. Doch seit geraumer Zeit ist ein Grummeln in der FDP-Fraktion spürbar. Dass CDU-Ministerpräsident Armin Laschet nun seit Monaten in Bund-Länder-Schalten mit Länderkollegen und der Bundeskanzlerin in der sogenannten Ministerpräsidentenkonferenz über strenge Kontaktverbote, Schließung von Kneipen und Hotels, Kinos und Sportstätten entscheidet, passt dem Parlamentarier nicht. Und auch in der Opposition in NRW regt sich seit dem ersten Lockdown Unmut.
Unser Land befindet sich wahrscheinlich in der schwersten Krise seiner Geschichte. Und umso wichtiger sollte es sein, dass Regierung und Opposition bei diesen jetzt zu entscheidenden Fragen auch sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Kritisierte Thomas Kutschaty, der SPD-Fraktionschef im Landtag, in der im April einberufenen Sondersitzung des Parlaments, in der es um das umstrittene Corona-Epidemiegesetz ging.
In den kommenden Wochen sind noch viele wichtige und weitreichende Entscheidungen zu treffen. Die Regierung darf sich aber nicht dazu verleiten lassen, am Landtag vorbei und ohne die Abgeordneten regieren zu wollen, meine Damen und Herren.
Applaus. Damals gab es eine Einigung, doch ein grundsätzliches Dilemma im politischen Pandemiealltag blieb und bleibt. FDP-Mann Höhne spricht von einer Demokratielücke. Zusammen mit seiner Fraktion hat er ein Strategiepapier verfasst. Für Höhne geht es darum, auch parlamentarisch mit dem Virus zu leben.
Wenn die Regierungen überwiegend auf der Grundlage von Rechtsverordnungen handeln, dann braucht die Regierung diese Form von dauernder parlamentarischer Zustimmung nicht. Und das ist natürlich von der Anlage der parlamentarischen Demokratie am Ende wirklich ein Legitimationsproblem. Und je länger die Pandemie dauert, desto mehr.
Sagt auch Florian Meindl, Professor für Staatstheorie, politische Wissenschaft und vergleichendes Staatsrecht an der Universität Göttingen. Er prognostiziert, dass die Gerichte perspektivisch dem politischen Handeln einen Riegel vorschieben könnten.
Je länger das aber dauert, desto weniger wird eigentlich diese Begründung der Allbedürftigkeit überzeugend. Also niemand kann ja heute noch einen vernünftigen Grund nennen, warum es seit März nicht möglich war, in die Versammlungsgesetze der Länder eine Vorschrift aufzunehmen, dass Versammlungen auch aus Gründen des Infektionsschutzes und unter welchen Voraussetzungen sie verboten werden können.
Gerichte könnten daher eine rechtliche Grundlage verlangen. Auch in den Parlamenten ist das Problem erkannt. Erst kürzlich fand eine nicht öffentliche Konferenz der Landtage mit dem Bundestag statt. Meinl schlägt vor, den vierten Absatz von Artikel 80 des Grundgesetzes zu nutzen. Bisher nicht genutzt, eröffnet es den Parlamenten Spielräume.
Hier könnten nun die Landtage durch Gesetz die Sache in die Hand nehmen und ihren Landesregierungen das Handeln zum Zwecke der Pandemiebekämpfung nur unter bestimmten Kautelen erlauben.
Sprich, der Landtag könnte Leitplanken einziehen. FDP-Mann Höhne in seinem Landtagsbüro sitzend nickt und benutzt das Bild eines Werkzeugkastens.
Welche Werkzeuge darf die Regierung eigentlich jederzeit benutzen und ohne zu fragen? Also Maßnahmen, die wenig grundrechtsintensiv oder gar nicht grundrechtsintensiv sind. Der Schraubenzieher, um im Bild zu bleiben. Aber bevor die Schlagbohrmaschine, also die Ausgangssperre, genutzt wird, da muss das Parlament gefragt werden.
Im März laufe das bisherige Pandemiegesetz in NRW aus. Dann will die FDP zusammen mit dem Koalitionspartner CDU das Gesetz schärfen. Der Koalitionsfrieden hänge zwar nicht an der Entscheidung, so Höhne, aber es habe hohe Priorität.
Moritz Küpper berichtete in dem letzten Beitrag in dieser Ausgabe von Deutschland heute. Mathis Jungblut übernimmt gleich mit der Sendung Campus und Karriere im Anschluss an die Nachrichten. Ein Thema dort, der Rückblick der Schulen, der Schülerinnen und Schüler und der Lehrer auf dieses extreme Corona-Jahr 2020. Das war's mit Deutschland heute für den heutigen Montag. Am Mikrofon war Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.